Matthäus 6,26. Jesus entgegnete: Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott der Vater als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn: Was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete: Gottes Willen wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie: Wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen. Wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte: Ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Die Juden waren empört darüber, dass Jesus gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef, sagten sie? Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, er sei vom Himmel herabgekommen? Warum seid ihr so empört, sagte Jesus zu ihnen. Hört auf, so zu reden. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. Es heißt in der Schrift bei den Propheten, sie werden alle von Gott selbst gelehrt sein. Jeder, der auf das hört, was der Vater sagt und von ihm lernt, kommt zu mir. Das heißt nun aber nicht, dass irgendjemand den Vater gesehen hat. Nur der eine, der von Gott kommt, den hat den Vater gesehen. Ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt.
Das ist eine lange Bibelstelle, aber wir werden jetzt nicht über alles reden können, das ist ganz klar. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum Gott uns eigentlich so geschaffen hat, dass wir essen müssen? Wir könnten ja eigentlich irgendwo eine Lade haben, wo man die Batterie hineinschupft. Nicht so. Da gibt es das Paket, das du kaufst, und dann schiebst du es rein und dann hast du wieder Energie für eine Woche oder so. Künstliche Ernährung. Manche Leute brauchen das. Nicht? Die kriegen das Essen gleich in den Magen hinein, über einen Schlauch. Die schmecken nichts dabei. Aber das ist zum Glück nicht das, was normal ist. Ne? Das Essen, das Brot, die Nahrung ist ein Teil der Schöpfung. Und ich möchte, bevor wir auf die geistlichen Aspekte kommen, euch ein paar ganz irdische, normale Dinge über das Essen sagen. Wir müssen essen. John hat euch schon gefragt, was habt ihr heute gegessen? Und viele essen Brot, nicht alle. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns jetzt so drauf konzentrieren dürfen, dass Brot nur, so wie da unten diese Kornspitz sind, oder der Leitbrot, Schwarzbrot, so wie wir es in Österreich gern haben. Viele haben lieber Weißbrot. Und in vielen Ländern der Welt gibt es einfach Reis. Aber es geht um die Kohlenhydrate, um die Nahrung, die wir brauchen. So wie jedes Auto einen Treibstoff braucht, damit es fährt, brauchst du einen Treibstoff, Energie, damit du lebst, Brot und anderen. Wir brauchen das Brot, aber nicht nur für die Energiezufuhr. Wir brauchen die Nahrung auch, weil drinnen Stoffe sind, die zum Leben notwendig sind. Die heißen Vitamine. Vita ist das Leben, ja. Das sind Stoffe, die man einfach zum Leben braucht. Die wir nicht durchs Atmen bekommen, sondern durch die Nahrung. Wir brauchen auch Flüssigkeit. Na klar, wir bestehen selbst aus 80% Wasser. Und das verdunstet. Das rinnt weg, wie wir wissen, und wir müssen es wieder zuführen. Also, Gott hat uns so geschaffen. Die ganze Schöpfung ist so, dass wir Brot brauchen. Nahrung, Wasser. Und wir müssen das zuführen. Die Frage ist, wie oft, wie viel, wann und vor allem was. Und der zweite Aspekt, den ich aufzeigen möchte, ist, es ist doch schön, dass Gott uns nicht irgendwo einen Tankanschluss gemacht hat, wo das hineingeschüttet wird, sondern dass wir einen Mund haben mit Geschmack, dass wir es genießen können. Also deine Lieblingsspeise, ich weiß nicht, was deine Lieblingsspeise ist, ja, aber denk jetzt an deine Lieblingsspeise und sag, das ist doch toll, dass ich das schmecken kann. Was für ein Wunder. Müsst ihr euch mal das auch überlegen, was das für ein Wunder ist, dass wir Geschmack haben. Und die Menschen, die das verloren haben, werden dir sagen, und ich habe mit solchen zu tun, dass das wirklich fad ist, wenn du nichts mehr schmeckst. Sei mal dankbar dafür, dass das Essen auch ein Teil das Genießen, sage ich jetzt ganz bewusst, auch ein Teil der Schöpfung ist. Gott hat uns so gemacht, dass wir auch Essen genießen dürfen. Ich möchte es euch beweisen an der Schöpfungsgeschichte. Gott, der Herr, bildete den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten im Eden, im Osten, und er setzte den Menschen dorthin, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Die waren gut. Das Wort ist eigentlich ist was ganz Positives. Ja. Die waren nicht nur notwendig, müssen wir halt essen, ja, sondern es war Genuss dabei. Aber, naja, das kommt dann noch. Also Gott hat auch einen gewissen Genussfaktor mit hineingelegt in die Schöpfung. Und das sollen wir eigentlich auch dankbar annehmen. Also ich zum Beispiel mag ganz gern Pilze, Schwammerl, ja. Und die Irmgard, die sucht sehr oft im Sommer, und die hat so ihre Plätze. Der Christian ist auch so einer, der das weiß, wo wachsen viele Schwammerl und wann und so weiter. Aber, ich weiß nicht, wer das von euch auch mag, aber so ein panierte Herrenpilze. Und das ist wirklich was ganz Leckeres. Ne? Das ist ein eine meiner Lieblingsspeisen. Oder Schwammelsauce, ne? Aber, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, gell? Die Champions sind auch sehr gut, ja? Es gibt auch wild wachsende Champions, die nach Anis riechen, die Anis-Champions. Die haben nur eine Eigenschaft, sie schauen ähnlich aus wie die Knollenblätterpilze. Da muss man wirklich aufpassen. Man kann es aber riechen, also da kann man nicht verwechseln. Aber ein Knollenblätterpilz soll ich nicht essen. Das wisst ihr schon, gell? Es kann das Essen auch gefährlich sein. Die Speise und manche Speisen sind lebensgefährlich. Und da kommt auch, und da gehen wir jetzt weiter in der Schöpfungsgeschichte, im Garten Eden hat es ein Problem gegeben. Oder eine Einschränkung zum Genießen. Eine Einschränkung bei all den Früchten. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Also wir haben als Menschen auch eine Aufgabe bekommen mit dieser Schöpfung. Wir sollen auch bebauen und bewahren. Das heißt, es ist auch ein bisschen Arbeit dabei. Ja? Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber von einem Baum, nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Knollenblätterpilz in der richtigen Dosis ist tödlich. Da gibt es halt noch nichts dagegen. Ja? Da zerfällt die Leber und da ist aus. Akutes Leberversagen ist nicht behandelbar. Und wenn du Gott nicht gehorchst, ist es, weil die Menschen Gott nicht gehorcht haben, weil du und ich, wir Gott nicht gehorcht haben, ist der Tod gekommen. Viele gute Speisen gibt uns Gott. Aber es gibt auch Speisen, die tödlich sind. Oder die ungesund sind. Es muss nicht immer nur tödlich sein. Darüber kann man im medizinischen Sinn nachdenken, im ernährungswissenschaftlichen Sinn. Denkt einmal darüber nach, was wir alles zusammenfuttern. Ja? Es ist einfach ungesund. Auch im übertragenen Sinn. Aber da kommen wir noch später. Was die Folge war, das wissen wir. Nach dem Sündenfall es hat mehrere Flüche gegeben für die Schlange und für Eva, aber auch für Adam. Und der Fluch war, mit Mühsal sollst du jetzt essen und im Schweiße deines Angesichtes dein Brot essen. Also durch den Sündenfall wurde das Essen, das Verdienen des Essens, die Nahrungssuche und so weiter beschwerlich. Broterwerb ist beschwerlich. Das ist einfach eine Folge des Sündenfalls. Es wächst nicht alles automatisch in unseren Mund, sondern wir müssen uns auch darum bemühen. Das ist eine Tatsache, die wir alle eigentlich wissen und trotzdem manchmal dagegen rebellieren. Paulus hat es mal so gesagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, beinhart, ne? Oder wer nicht arbeiten will, ist eigentlich richtig, ja. Aber die Bibel ist auch voll mit Aufforderungen und Ermahnungen, dass wir unser Brot teilen sollen. Und es ist eben Tatsache, dass das Brot, sage ich jetzt im übertragenen Sinn, einfach der Reichtum äußerst ungleich verteilt ist in dieser Welt. Und dass nicht alle, die nichts haben, nichts haben, weil sie nicht arbeiten, sondern weil sie es nicht können, ja? weil einfach keine Möglichkeit dazu da ist. Also, der nächste Punkt ist, Wir sollen unser Brot teilen. Bist du bereit, auch mitzuteilen von dem Reichtum, den du hast? Und so kann man viel nachdenken über unser Essen, über unser Broterwerb und so weiter. Und interessanterweise ist das, was mich oder vielleicht viele von uns in unserer Situation am meisten anspricht, ist eigentlich, dass Jesus uns auffordert, dass wir uns nicht so viel Sorgen drum machen sollen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir machen uns doch viel, viel Sorgen über Dinge, die wir eigentlich nicht unbedingt sorgen sollten, weil Gott sie ja in der Hand hält. Wir sollen beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir sollen arbeiten, habe ich gesagt und so weiter. Aber wir sollen nicht jetzt alle unsere Energie darin setzen, dass wir noch mehr Brot uns erwerben können. So viel Sorgen. Obwohl eigentlich vieles da ist. Und ich habe den Eindruck, dass je mehr wir haben, desto mehr Sorgen wir uns machen. Darum ist es besser, wir teilen. Ihr kennt die Bergpredigt und ich werde es jetzt gar nicht vorlesen, aber ihr kennt dieses Bild von Jesus, dass er sagt, macht euch doch nicht so viel Sorgen. Schaut euch die Vögel an, Gott versorgt sie. Schaut euch die Lilien am Feld an, Gott bekleidet sie. Macht euch nicht so viel Sorgen. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles Übrige dazugegeben werden. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Das ist auch noch ein Gedanke zum Brot essen. Und alles, was wir jetzt gesprochen haben, war in erster Linie auf das normale, irdische, leibliche Brot hingemünzt. Aber was soll das nun jetzt mit diesem Text, den wir vorhin gehört haben, zu tun haben? Wo Jesus so in Gleichnissen, so metaphorisch redet über Dinge, die man nicht so leicht verstehen kann und die auch die Juden nicht verstanden haben. Was hat das, was ich bisher gesagt habe, mit unserer Bibelstelle zu tun? Ein bisschen müssen wir uns den Zusammenhang anschauen. Am Anfang dieses Kapitels hat Jesus 5000 Leute am Ostufer des See Genezareth gespeist. Für 5000 Leute hat er plötzlich Nahrung gehabt. 5 Laib Brot und 2 Fische haben dazu genügt, dass 5000 Leute satt geworden sind und noch 12 Körbe übrig geblieben sind. Es wird nicht geschildert, wie das funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Und das haben die Leute natürlich gemerkt. Er hat ihnen also nicht nur Wasser in Wein umgewandelt, sondern auch, er hat Kranke geheilt, ja, aber er hat ihnen jetzt auch schon Brot gemacht. Das sind bitte die besten Voraussetzungen, um eine glänzende Karriere als Politiker zu machen. Also Freibier, ja, und Brotversprechen, viele gute Versprechungen, der kann uns was leichter machen. Wir brauchen uns nicht mehr anstrengen und das Brot selber backen, weil der macht es so. Und sie wollen ihn zum König machen. Es steht dann, dass das Volk, dass Jesus wusste, hier war wieder dieser Gedanke, dass Jesus genau wusste, was die Leute vorhatten und hineinschauen konnte in jeden Menschen. Er hat gesagt, na, da gehe ich, bevor er wohl will nicht ihr irdischer König sein. Er entzieht sich der Menge, geht allein auf einen Berg. Das ist manchmal gut, allein auf einen Berg gehen, aber nicht nur um die Natur anzuschauen, sondern auch um mit Gott zu reden. Er geht allein auf den Berg und seine Jünger warten und warten und es wird finster und sie fahren einfach allein weg mit dem Boot. Sie waren ja Fischer und sie kennen sich schon aus. Es hat nur ein Problem gegeben, es ist dann ein Wind gekommen und dann waren sie in Not und Jesus kommt ihnen auf übernatürliche Weise über das Wasser zu Hilfe. Am nächsten Tag suchen die Menschen Jesus. Drüben ist er nicht mehr, auf der anderen Seite ist Genezareth. Das ist schon eine ziemliche Entfernung, also man sieht das Ufer nur bei schönem Wetter von einer Seite zur anderen. Und herüben finden sie ihn dann und sie fragen, wie bist du jetzt hergekommen oder wann bist du gekommen? Die Frage wie ist vielleicht noch interessanter als wann, ja? Aber Jesus geht auf diese Frage nicht ein und es beginnt ein seltsames Gespräch über Speise, die nicht vergeht, sondern ins ewige Leben reicht. Das haben wir heute schon gehört am Anfang. Also Jesus geht auf die Frage überhaupt nicht ein und sagt nur, ihr sucht mich, weil ihr Brot von mir bekommen habt. Aber das ist ja unwichtig, das Brot, das ihr esst. Es geht ja um was Wichtigeres, um ein ewiges, ein Brot, das ins ewige Leben reicht. Und die waren nicht so blöd, die haben das schon überrissen, dass da jetzt ein Metapher dahinter ist, also ein Gleichnis. Und er sagt, sie sagen, aha, der redet jetzt von dem, was wir tun müssen, damit wir Gott gefallen. Ja? Sie fragen, was müssen wir tun, damit wir Gott gefallen? Das ist eine Frage, die, glaube ich, alle gottesfürchtigen Menschen, alle, die glauben, dass es einen Gott gibt, stellen. Wenn jemand nicht glaubt, dass es Gott gibt, und es gibt es natürlich auch viele, der wird sich im Allgemeinen auch nicht fragen, was man tut, damit man Gott gefällt. Ist klar, ne? Er wird sich aber auch nicht, er wird auch nicht an ein ewiges Leben glauben und er wird vielleicht auch nicht an Gerechtigkeit und gutes Leben glauben, obwohl ich schon der Meinung bin, dass viele, auch Atheisten, ein ordentliches Leben führen, aus anderen Motiven heraus. Aber Menschen, die glauben, dass es einen Gott gibt, die haben ein Bedürfnis zu erfahren, wie man dem gefällt. So viel, das ist Religion, das macht jeder, der irgendwie glaubt, dass es ein höheres Leben gibt. Er fragt sich, was muss ich tun, dass ich Gott gefalle? Und ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen dieses Verlangen irgendwo spürt. Und die Antwort von Jesus ist ganz klar. Er sagt, glaubt an den, den Gott gesandt hat. Unerhört, unerhört. Er sagt, glaubt an mich, weil mich hat Gott gesandt. Ich sage es jetzt ein bisschen unverschlüsselter, aber Jesus hat ja ausgesagt, ich bin von Gott gekommen, vom Himmel herabgekommen. Glaubt mir, weil ich bin von Gott gekommen. Ich bringe euch das, was Gott sagt. Das ist ungeheuerlich, sagen sich die Menschen. Das ist ja der Zimmermannssohn, das ist ja der Jesus, der Sohn des Josef. Sie wissen ja nicht die genauen Hintergründe, ja? Josef hat wahrscheinlich gar nicht mehr gelebt. Jetzt ist er plötzlich so ein Wanderprediger geworden und jetzt bildet er sich ein, Gottes Sohn zu sein. Jesus sagt ganz einfach, glaubt mir, glaubt an mich. Nichts tun, sondern glauben. Das ist die ganz wichtige Botschaft des Evangeliums. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Du musst gar nichts tun, aber glaube an Jesus und was er für dich getan hat. Aber zum Glauben brauchen wir irgendwas, damit wir. Glauben heißt ja auch Vertrauen. Glauben heißt, ich nehme das an, was der sagt. Ich vertraue ihm, dass er mich nicht anlügt. Und wenn ich jemandem vertraue, dann gehe ich auch ein Risiko ein. dass ich nämlich nachher der Blöde bin, wenn es nicht stimmt. Wenn ich einem Menschen vertraue und an ihn glaube, dann kann ich mich auch an ihn binden. Das ist eigentlich die Grundlage für eine Ehe. Ne? Glauben, Treue, Traue, ja, Vertrauen und Treue. Das sind alles ähnliche Worte. Und Glauben kommt von Geloben und Verloben und so. Das hängt alles ein bisschen zusammen. Also wenn wir dir glauben sollen, Jesus, sagen die Menschen, dann gib uns doch ein Zeichen. Ich finde es unverschämt. Sie haben zuerst Wasser in Wein verwandelt gesehen. Das war das erste Zeichen. Sie haben viele Heilungen gesehen, wie Gott durch Jesus Christus die Menschen geholfen hat, geheilt hat. Sie haben Brot, das Brotwunder gesehen, aber sie wollen noch ein Zeichen haben, damit wir dir glauben. Und jetzt kommt Jesus auf das, und ich möchte diese zwei Texte einfach aus dem Langen herausnehmen, kommt darauf zu sprechen nochmal, was es heißt, an ihn zu glauben. Und darum geht es eigentlich heute. Glauben wir an Jesus? Und wie können wir ihm glauben? Und was sollen wir tun? Ja, das sage ich auch, tun, damit wir glauben. Oder wie drückt sich dieser Glaube aus? Hoppala, ich bin nicht weitergegangen. So. Das Gespräch hat übrigens in Kapernaum stattgefunden. Es war in seiner Heimatstadt, wo er hier aus Nazareth weggegangen ist, dann wahrscheinlich nach Kapernaum übersiedelt mit seiner Familie, wie Josef tot war, und hat dort gelebt. Brot vom Himmel. Wir steigen jetzt bei Vers 32 ein. Und Jesus antwortet auf die Frage, was er soll ihnen ein neues Zeichen geben, und die Menschen wollen einfach wieder ein Zeichen, so wie es Mose getan hat, wie das Brot, das vom Himmel gefallen ist, das ihnen Mose gegeben hat, sagen sie, in der Wüste, wie das Volk ausgezogen ist. Ist natürlich ein Problem, dort wächst nicht viel. Gell? Und so viele Menschen zu versorgen und Tiere natürlich auch, ist ein Problem. Und das sind halt die Vorräte, die sie mitgenommen haben, waren nicht sehr viel, weil sie hatten ja nicht lang Zeit, und sie haben bald gemurrt. Sie wollten zu den Fleischtöpfen Ägyptens wieder zurück, und Mose sagt, geht zu Gott, und Gott sagt, ja, ich sende euch ein Brot vom Himmel. Und in der Früh war alles voll mit so einem Zeug, so ein weißes Zeug, das nicht sehr gut geschmeckt hat, es war fad, aber es war nahrhaft. Und davon haben sie dann gelebt, die 40 Jahre in der Wüste. Aber es war immer nur in der Früh so viel da, wie sie, also sie konnten sich so viel nehmen, wie sie brauchten, sie konnten es nicht konservieren. Sie mussten es immer zusammensuchen. Nur am Samstag war für zwei Tage zu suchen. Am Freitag, weil Samstag war der Ruhetag. So war das, ja. Also für den Sabbat mussten sie nicht suchen. Das war das Brot vom Himmel, das ihnen Mose gegeben hat. So ein Zeichen möchten wir wieder sehen. Und jetzt sagt der Jesus, ich sage euch, Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben, es war mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Sehr, 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 sehr symbolhafte Sprache. Übrigens, es kommt in der Neuen Genfer Übersetzung nicht heraus, aber da hier ist wieder dieses Doppelwort wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das Jesus immer wieder verwendet im Johannesevangelium, wenn er uns besonders auf was hinweist, ja, wenn er sozusagen eine feierliche Formel sagt, wahrlich, wahrlich, Amen, Amen, ich sage euch, ja, das Brot und so weiter. Und dann sagen die Menschen darauf, ja, gib uns dieses Brot, Herr, gib uns dieses Brot. Und sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Erinnert euch das vielleicht ein bisschen an die Frau am Jakobsbrunnen? Dort ist drum gegangen, wer von diesem Wasser trinkt, wird nicht mehr dürsten. Jesus erhebt einen ungeheuerlichen Anspruch. Und seine Zuhörer waren natürlich extrem herausgefordert, weil die haben ihn ja eigentlich als Kind schon gekannt. Ja, seltsam war er schon immer, besonders gescheit. Ja, er hat mit den Priestern im Tempel schon philosophieren können und diskutieren können, das hat sie schon. Aber dass er diese Dinge sagt, Jesus sagt seinen Zuhörern, dass sie für ihren geistlichen Hunger eine Nahrung bekommen können. Und das ist das Brot vom Himmel, das er ist. Jetzt frage ich mich, versuchen wir das auf die heutige Zeit zu übertragen, haben heute die Menschen noch geistlichen Hunger? Ja? Ja? Viele. Viele. Ich glaube mehr, als wir glauben. Es wird nur vieles, vieles zugedeckt, ja. Wir müssen sie manchmal daran erinnern, dass sie hungrig sind. Jesus hat es einmal wieder gemacht. Ne? Er hat die Menschen daran erinnert, dass sie hungrig sind. Er hat die Frau am Jakobsbrunnen erinnert daran, dass irgendwas in ihrem Leben nicht stimmt, dass sie Hunger hat. Haben wir geistlichen Hunger? Hast du geistlichen Hunger? Wir haben Jesus kennengelernt. Bitte, ist das alles schon so ganz gewöhnlich geworden, dass es uns gar nicht mehr ergreift? Also, ich frage mich das schon manchmal bei mir. Das Brot vom Himmel ist vom, das wahre Brot vom Himmel, das wahre Brot vom Himmel ist von Gott gegeben. Jesus Christus kommt von Gott, ist von oben herabgekommen. Das kommt in diesem Text sehr, sehr oft vor. Jesus ist herabgekommen, vom Himmel herabgekommen. Er schenkt uns das Leben, der Welt das Leben. Jeder, der ihn glaubt, an ihn glaubt, kann leben. Und es ist eine Person. Eine Person. Glaube hängt mit Vertrauen zusammen. Ich kann eine Philosophie, eine Lehre annehmen und danach die übernehmen, ja. Aber Glauben ist das Vertrauen auf eine Person, in eine Person, und das ist Jesus Christus. Dieses Brot, und das kommt in dem zweiten Teil, den ich noch vorlesen möchte, ist das Brot zum ewigen Leben. Ich versichere euch, das wieder, wahrlich, wahrlich, wieder so ein Merksatz, wahrlich, wahrlich, ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Meine Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Was war die Frage am Anfang des Gespräches? Was müssen wir tun, damit wir Gott gefallen, damit wir in den Himmel kommen? Was ist die Antwort gewesen? Glaubt an den, den er gesandt hat. Und hier sagt Jesus das ganz Gleiche noch einmal. Glaubt an mich. Glaubt an mich, nehmt mich auf. Er wurde von Gott in diese Welt gesandt, um uns den Weg zu Gott und in die Ewigkeit zu öffnen. Er ist vom Himmel zu uns gekommen, damit wir in den Himmel kommen können. Er ist für uns gestorben, damit wir leben können, und zwar ewig leben können. das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, ist er. Und wenn wir das essen, werden wir nicht sterben. Gut. Glaubst du an Jesus? Hast du ihm dein Leben schon einmal wirklich ganz gegeben? Dann nimm ihn auf. Wenn das noch nicht passiert ist, dann nimm ihn einfach auf. Sag, ja, ich möchte von nun an mit dir leben. Das kann man zum Beispiel, weil wir auch heute die Mahlfeier haben, darin ausdrücken. Ich nehme dieses Brot, weil ich an Jesus Christus glaube und weil ich ihn aufnehmen möchte in mein Leben, hinein in mein Leben. Er soll dort herrschen. Aber ich möchte zum Schluss noch ein paar praktische Fragen oder praktische Dinge, Punkte ansprechen, die jetzt das geistliche Brot des Lebens betreffen, wie wir das essen, aber auch austeilen können. An Jesus glauben und ihn als Erlöser annehmen, das ist die Sache, die ich jetzt schon gesagt habe. Und ich nehme an, dass die meisten von euch das schon getan haben. Du hast dein Leben irgendwann einmal Jesus gegeben und ihn als Erlöser akzeptiert. Aber lebst du auch mit ihm? Ganz praktisch. Wie können wir das Brot, das Reden Gottes, das Wort Gottes, Jesus Christus, diese Person in unserem Leben aufnehmen und auch immer wieder aufnehmen? Es gibt viele Dinge, viele Möglichkeiten, wie du Gott begegnen kannst. Aber der wichtigste Punkt, die wichtigste Stelle, wo wir Gott begegnen, ist das Wort Gottes. Und ich denke, dass wir alle, und ich schließe mich da völlig mit hinein, viel zu wenig dieses Brot in uns aufnehmen. Viel zu wenig. Erinnert ihr euch, was wir zum Weihnachtsgottesdienst für Geschenk bekommen haben? Von Bernhard. Das kleine blaue Heft. Ja, siehst du es? Morgen habe ich es hochgehalten. Also, danke nochmal. Jeden Tag ein Krümel Brot. Nicht viel, aber ich meine, das ist das Mindeste, was man machen können, oder? Ich finde, das ist eigentlich fast lächerlich. Aber tun wir das? Lesen wir das jeden Tag, in der Früh, bevor wir die kleine Zeitung oder die Kronenzeitung oder sonst was lesen? Das Brot ist viel wichtiger. Das Wort Gottes aufnehmen, lese den Losungstext. Aber meiner Meinung nach ist das schon ziemlich mini. Ja? Sich mit der Bibel auseinandersetzen, die Bibel wirklich studieren, das ist eigentlich die Herausforderung. Und das ist nicht nur für die Leute, die da vorne stehen, gemeint. Also ich muss sagen, es ist ein Vorrecht für mich, dass ich da stehen darf, weil da bin ich einfach genötigt, mich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Ja, ich muss mich, das bringe ich nicht zusammen, irgendwas zu sagen, ohne dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Und das spricht mir jedes Mal viel mehr an wahrscheinlich als euch. Aber ihr sollt das auch tun. Jeder soll das tun. Selber in der Bibel lesen. Überlegt einmal, wie viel Junkfood, geistliches Junkfood, also das ist schlechtes Essen, ja. Wie viel von diesem minderwertigen Stoff wir über das Fernsehen, über die Zeitung, über das, was wir täglich in uns aufnehmen, reinkriegen in uns, geistlich gesehen, auch verdauen müssen und wieder uns davon entledigen müssen. Das ist ein Stoffwechsel, der eine ziemliche Belastung für alle unsere geistlichen inneren Organe ist. Und wie viel Gutes lesen wir stattdessen? Wie viel Wort Gottes im Vergleich zu dem, was wir sonst in uns aufnehmen? Ich selber bin da voll mit betroffen. Und es ist in der heutigen Informationszeit noch viel schlimmer geworden, weil wir überstülpt werden mit minderwertigsten Informationen, die uns nur von Gott wegbringen. Denkt einmal darüber nach. Also ich möchte euch wirklich Mut machen, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, dass wir darüber sinnieren, allein, aber auch mit anderen Geschwistern. Also ich möchte euch echt einladen zur Bibelstunde. Das ist jetzt nicht Eigenwerbung, sondern es ist Werbung für Wort Gottes. Das ist ein Segen. Da können wir wirklich miteinander nachforschen, was uns Gott sagen will. Ich möchte euch wirklich einladen, den Gottesdienst zu besuchen. Ich möchte euch einladen, selber in der Bibel zu lesen. Nehmen wir das Wort Gottes auf, das ist Brot für unser geistliches Leben. So. Aber um uns herum sind so viele Menschen, die damit gar nichts zu tun haben. Wollen, können. Und deshalb sind wir auch aufgefordert, das Brot auszuteilen. Ich sagte schon, auch das irdische Brot sollen wir weitergeben. Und so sollen wir jetzt auch das geistliche Brot weitergeben. Du hast zwei Fische und 5 Brote. Nicht viel. Aber es ist mehr, als viele andere haben. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du von diesen Fischen, von dem bisschen, was du hast, vom Brot, das ist übrigens genug fürs Leben, gell? Das ewige Leben, was uns Jesus gegeben hat, dass du von dem auch was weitergibst, dann wird es nämlich mehr. Jesus hat den Menschen diese 2 Fische und 5 Brote von einem Kind genommen. Er hat gedankt dafür, hat sie es zerbrochen und hat es den Jüngern gegeben zum Austeilen. Teilt es aus. Und nur weil sie ausgeteilt haben, ist mehr geworden. Wenn sie gesagt haben, wie sollen wir das? Das ist viel zu wenig. Wo fangen wir an? Austeilen. Dann wird mehr. Nicht, wenn man alles festhält. Ja, ich traue mich nicht. Du kannst es. Ein bisschen anfangen. Teil aus und auf einmal wird mehr. Also, gib deine Schätze weiter. Das, was Jesus dir gegeben hat. Und ich bin ganz gewiss, dass wir alle schon viel erlebt haben mit Jesus. Gebt es weiter. Teilt es mit anderen aus. Gib deine Schätze weiter. Wir kommen jetzt zur Mahlfeier. Und das ist die Einladung eigentlich. Es passt ganz gut dazu, dass Jesus dann gesagt hat, Jesus sagt ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Brot des Menschensohn nicht esst und sein Brot nicht trinkt, habt ihr das ewige Leben nicht. Wer nicht an Jesus glaubt, hat das ewige Leben nicht. Wer aber mein Fleisch isst und mein Brot trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Wir haben heute nicht so viel darüber gesprochen, was das bedeutet, dass wir einmal in der Ewigkeit mit Gott leben können. Welche Dimension? Und ich meine nicht, dass das hier jetzt das Fleisch und das Blut Jesu ist. Ja? Wir glauben auch nicht an irgendeinen Hokuspokus, der jetzt stattfindet. Aber das sind Symbole dafür, dass du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, also ihn gegessen hast, weil er dein Brot ist, ihn getrunken hast, weil er die Quelle des Lebens ist, und dass du das für dich in Anspruch nimmst und auch ihm immer wieder nachfolgen willst. Das ist das Bild dafür. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Und der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso auch wie der, der mich isst, durch mich leben wird. Ist das eine schöne Dimension? Ich lade euch ein, dass wir jetzt zum Tisch des Herrn kommen, und der Hubert wird uns am Anfang Gott dafür danken, Jesus danken, was er getan hat.